Liebe Gemeinde, liebe Geschwister und liebe Gäste, ich freue mich darüber, dass ihr alle da seid zum Gottesdienst, dass wir gemeinsam Gott loben und anbeten dürfen und hier auch den Sabbat gemeinsam feiern können. Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Ich möchte euch auch ganz liebe Grüße ausrichten von meiner lieben Frau, die heute in München unterwegs ist und dort ihren Dienst tut. Wir hatten ja im Januar die 10 Tage des Gebets. Und da habe ich dieses Anliegen zum Thema der heutigen Predigt gemacht, Gebet. Und der Titel lautet, Betet ohne Unterlass. Bei den 10 Tagen des Gebets war das Thema Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Ich denke, dass jeder, der daran teilgenommen hat, bereichert wurde durch das gemeinsame Gebet. Sei es in der Gemeinde, in der Gebetsgruppe oder auch eben zu Hause in den Familien. Gebet ist etwas, was uns unser Leben lang begleiten, durchtragen, herausfordern und stärken kann. Ich habe diese Woche ein interessantes Gespräch mit jemandem gehabt, der Dietrich Bonhoeffer zitierte. Das Zitat geht folgendermaßen: Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Ich sag's nochmal, man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Also was sagt er hier eigentlich? Es geht darum, den Blick auf das Wesentliche richten. Man hat immer so tausende Gedanken im Kopf und alles Mögliche, hier muss ich noch dies tun und dann später muss ich noch denjenigen anrufen und dann noch dies erledigen und jenes. Das sind tausend Gedanken. Aber es gibt auch einfach die Gedanken, die uns stärken. Was sind das so für Gedanken? Das sind Gedanken, wenn wir zum Beispiel an die Verheißungen Gottes denken, dass er uns treu ist, dass er stark ist und uns beisteht. Das sind zum Beispiel Gedanken, die uns für uns wichtig sind. Also den Blick auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist im Leben. Und diese Sichtweise finde ich sehr bereichernd, muss ich sagen. Und da möchte ich auch zustimmen. Und ich denke, vielleicht dachte Paulus ähnlich, als er seinen Brief an die Thessalonicher schrieb. Denn im 1. Kapitel, ich lade euch jetzt ein mitzulesen, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 16 bis 18. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 16 bis 18. Da steht Folgendes. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, 16 bis 18. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Auch hier möchte ich nochmal kurz wiederholen. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist der wohl früheste Brief, den Paulus geschrieben hat. Man vermutet ungefähr 50 nach Christus. Und er schreibt diese Aufforderung an die Christen in der Gemeinde in Thessalonich. Diese erlebten gerade eine harte Zeit, eine nicht einfache Zeit. Er spricht in seinem Brief über große Bedrängnis. die die Gemeinde aufgrund ihres Glaubens erlebte. Und er schreibt, dass er sogar extra Timotheus zu ihnen gesandt hat, damit dieser die Gemeinde stärkt. Das lesen wir in Kapitel 3. Also wir können davon ausgehen, dass die Gemeinde gerade ziemliche Probleme hatte aufgrund ihres Glaubens, dass sie auch eine harte Zeit erlebten, dass sie gestresst waren aufgrund der äußeren Umstände, auch Not und Schmerzen waren ihnen sicherlich nicht fremd. Und dennoch schreibt Paulus in einer Situation, die für die Gemeinde gerade wirklich schwer ist, diesen Satz: Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Diese Aussage lässt sich in drei Bereiche aufteilen, wie man ja auch sehen kann. Die erste Aufforderung lautet: Seid alle Zeit fröhlich. Und wir finden einige Beispiele in der Bibel, bei denen Menschen ihre Freude, ihre Fröhlichkeit zum Ausdruck gebracht haben. Häufig sehen wir, dass der Freude eine Zeit der Trübsal vorausging. Zum Beispiel Hanna. Nicht unsere Hanna jetzt hier, sondern die Hanna in der Bibel. Die Mutter von dem Propheten Samuel. Sie konnte keine Kinder bekommen und war deswegen ausgegrenzt von der zweiten Frau ihres Mannes. In ihrer Not hat sie sich zu Gott gewandt. Sie hat ihm ihr Herz ausgeschüttet. Und sie hat das für damals auf eine ganz eigentümliche Art getan. Also damals ging man zum Tempel, um zu beten, aber sie hat, weil es so ein ganz persönliches, tiefes, intimes Anliegen war, hat sie gar nicht geredet laut. Sie hat einfach nur ihre Lippen bewegt, weil sie in Gedanken gebetet hat. Was macht der Priester Eli? Für ihn ist es sonderbar. Und er denkt, die gute Frau hat Wein getrunken, ist betrunken und denkt, dass sie da den Tempel dadurch entweiht. Aber Hannah rechtfertigt sich dann und erklärt die Situation, dass sie gerade einfach nur gebetet hat. Und Eli dann versteht natürlich die Situation. Aber sie wendet sich zu Gott in ihrer Not. Sie wendet sich zu Gott mit ihrem Herzen, in ihrem Herzensanliegen, einen Sohn zu bekommen. Gott hat ihr Gebet erhört und ihr einen Sohn geschenkt. Wir kennen den weiteren Verlauf. Samuel, ihr erstgeborener Sohn. Den weiht sie dann Gott und gibt ihn dann in den Tempel, dass er dort eben Gott dient. Wir lesen aber auch weiter, als sie dann eben ihren Sohn geboren hat, ist sie voller Dankbarkeit. Sie ist voller Lob für Gott und seine Barmherzigkeit. Sie kann es kaum fassen, sie kann es kaum glauben, dass Gott sich ihr zugewandt hat. Und sie freut sich für ihr Leben. Können wir uns auch so freuen über die Dinge, die Gott uns schenkt? Das ist so schön, sich zu freuen. Wir haben sogar ein Psalmgebet von Hanna in der Bibel stehen. Ein Psalmwort, das nicht in den Psalmen steht, sondern im 1. Samuel-Buch. Ein Psalm vor lauter Dankbarkeit, gerichtet an die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Wie wunderbar! Wie schön muss das sein, immer mal wieder den Blick auf das richten, was Gott uns geschenkt hat, für die großen, aber auch für die kleinen Dinge. Ja, ich habe vorhin erzählt in der Sabbatschule, wir haben uns getroffen mit einem Kollegen von mir, dem Raphael Krüger, der ist Pastor in Sendling und in der internationalen Gemeinde. Und wir haben uns zum Sabbatanfang getroffen, gestern Abend. Und wir haben eine Viertelstunde einen Parkplatz gesucht. Eine Viertelstunde, weil es einfach keinen Parkplatz gibt. Und wir waren dann schon etwas in Zeitnot. Wir sind eigentlich rechtzeitig gewesen, aber die Viertelstunde wurde uns fast zum Verhängnis. Aber dann direkt vor mein Kollege, der Raphael, der wohnt in der Isartal-Gemeinde. Und direkt vor der Gemeinde ist dann ein Parkplatz gewesen. Und so hat Gott das geführt. Und da waren wir einfach so dankbar. Das sind kleine Dinge. Ja, das sind die kleinen Dinge im Alltag, mit denen Gott uns führt. Wir erleben große Dinge, aber auch die kleinen Dinge. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Wir dürfen uns freuen. Können wir uns auch so freuen über die Dinge, die Gott uns jeden Tag schenkt? Das Sonnenlicht, den Regen, unsere Kinder, Zweisamkeit, Gemeinsamkeit, auch manchmal eine Zeit der Stille und Besinnung, ein schönes Musikstück vielleicht. Viele Dinge, die Gott schenkt und die uns zeigen, dass Gott da ist. Für Paulus scheint es klar zu sein, dass ein Mensch, der Jesus als seinen Retter angenommen hat, sich freuen kann. Hallo? Das ist das Größte überhaupt im Leben. Freude ist also nach Paulus kein Luxusgut oder irgendeine Art von Sünde. Stattdessen ist es das, was den neuen Menschen in Christus ausmacht. Es ist also, wenn ich das mal so beschreiben kann, die Kerneigenschaft der Kinder Gottes für Paulus. Also wenn er anfängt, was macht ein Kind Gottes aus, dann würde er anfangen, Freude. Interessanter Gedanke. Denn wenn ich wirklich verstehe, was Jesus für mich getan hat und was das für ein Privileg ist, ihn zu kennen. Wir haben gerade gehört in der Kindergeschichte, er ist der König der Könige und ich, kleiner Mensch, ich darf ihn kennen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Dann dürfen wir nach Paulus das so verstehen, dann wächst daraus Freude. Daraus wächst Freude, dass wir verstehen und bewusst werden, vielleicht können wir es nie in unserem Leben verstehen, aber immer mehr uns darauf einlassen, was er für uns getan hat, was es für ein Privileg ist, ihn zu kennen. Dagegen wirkt alles andere klein. Er benutzt hier die Imperativform, also die Befehlsform. Das hört sich ein bisschen seltsam an. Ja, also er sagt ja, seid fröhlich. Wir können das auch mal anders formulieren. Jetzt freue dich gefälligst. Freu dich mal. Das ist nicht so leicht. Das funktioniert nicht so auf Knopfdruck, sich einfach so zu freuen. Und dass das nicht immer klappt, das wissen wir ja auch bei den Kindern. Denn Kinder sind nämlich gnadenlos ehrlich, wenn es darum geht, wenn sie was geschenkt bekommen und sie sich nicht darüber freuen. Stellen wir uns mal eine Situation vor, da kommen irgendwelche Gäste und die schenken dem Kind etwas, vielleicht einen Wollpulli, und das Kind freut sich gar nicht darüber. Und dann sagen die Eltern, freu dich doch jetzt mal. Natürlich kann das nicht funktionieren. Freude auf Knopfdruck ist eigentlich schwieriger als gedacht. Und Paulus ist das nicht fremd. Paulus hatte selber in seinem Leben unglaublich viel Leid erlebt. Viel erlebt, was keine Freude machte. Er hat Schiffbruch erlitten, er wurde verfolgt, geschlagen, ins Gefängnis geworfen. Er wurde sogar gesteinigt und trotzdem ist er nicht gestorben. Er war krank. Paulus hatte kein einfaches Leben. Und dennoch schreibt er selber, dass wir alle Zeit fröhlich sein sollen. Weil er selbst erfahren hat, dass es nicht um eine kurze Freude geht. Nicht um irgendeine weltliche Freude. Oh, ich habe ein neues Auto, ich habe einen neuen Gameboy oder was auch immer. Es geht nicht darum, um irgendwas Materielles, sondern, oder ein Lottogewinn, einen tollen Urlaub. Die Freude, die er hier anspricht, kommt von Gott. Ja, die schenkt Gott uns sogar. Es ist eine Frucht des Heiligen Geistes, wie wir das in Galater 5 lesen. Gott schenkt mir Freude, unabhängig davon, was in meinem Alltag passiert. Und das fordert mich heraus, sehr. Man predigt ja auch immer für sich selber. Und jetzt stelle ich mir das vor, man hat ja auch einfach mal Tage, an denen man sich nicht so gut fühlt. Warum auch immer. Aber das ist jetzt hier der totale Gegenentwurf. Ja, also wenn das etwas gibt, was dich betrübt, was dich belastet, herunterzieht, in diesem Kontext spricht Paulus zu mir, zu uns. Freu dich. Aber diese Freude kann ich nicht selbst produzieren, sondern diese Freude schenkt mir Gott. Das heißt, ich muss also zur Ruhe kommen und mich für Gott öffnen und mich auf ihn einlassen. Darauf kommt es an, dass wir uns auf Gott einlassen, gerade dann, wenn es schwierig ist. Wenn man gerade seinen Kopf ganz woanders hat. Ja, Freude kann schnell untergehen, das wissen wir alle. Verdeckt werden von Sorgen und Ängsten, die einen belasten. Paulus fordert ganz bewusst auf, uns zu freuen. Und das bedeutet in dem Sinne, in dem ich mich einlasse auf Gott, indem ich zur Ruhe komme, ist das eine Veränderung der Blickrichtung. Es geht darum, dass ich meinen Blick nicht auf das Problem lege, sondern meinen Blick auf Gott richte. Das ist eine Änderung. Es ist auch eine Umkehr. Häufig wird von Umkehr gesprochen, von Buße in der Bibel. Und das ist auch eine Art von Buße, von Umkehr, weil wir uns auf Gott ausrichten. Hin zu dem, was Gott uns geschenkt hat. Und weg von dem, was uns runterzieht. Hin zu Gott. Und wenn wir uns, egal in welcher Situation, zu Gott zuwenden, ist das immer auch ein Umkehrprozess. Und wir brauchen immer wieder Umkehrprozesse. Buße tun. Und da kommen wir wieder zu dem Anfangszitat von Bonhoeffer, hin zu den großen Gedanken, nämlich zu der unverdienten Gnade Gottes und seine Liebe, die er uns unabhängig von unseren Taten schenkt. Deswegen sagt Paulus auch in Römer 12, Vers 12, seid fröhlich in der Hoffnung. Diese Hoffnung des Glaubens, die dürfen wir immer haben. Und das ist immer eine Möglichkeit, dass wir glauben können und dann eben auch Freude haben können. Denn wenn wir darüber nachdenken, dann kann uns das froh machen auf einer tieferen Ebene und helfen eben den Blick zu öffnen. Denn wenn ich so auf meine Sorgen mich konzentriere, dann habe ich so einen Tunnelblick. Aber ich darf mich auf Gott einlassen. Und dann schenkt mir der Heilige Geist die Freude, die von Gott kommt, als Einzugsgeschenk in mein Herz. Ja, und wie wir eben dieser Freude Raum geben können, das zeigt uns Paulus in der zweiten Aufforderung. Betet ohne Unterlass. Wenn man sich die Nachrichten anschaut, wenn man auf das eigene Leben schaut, das seiner Freunde und Bekannten blickt, dann kann man schnell zu dem Schluss kommen, ja, viel Beten ist wirklich, wirklich sinnvoll. Beten für Frieden in der Welt, Weisheit für Politiker, Gebet für die Kinder, für die Eltern, für die eigene Stärkung der Beziehung, für die Stärkung des Glaubens, für unsere Stadt Wolfratshausen. Für die Gemeinde, für die Menschen, die wir einladen wollen, für Kranke, für verfolgte Christen. Die Liste können wir problemlos weiterführen. Alle sind wichtig und alle verdienen unser Gebet. Beten ohne Unterlass. Das wiederum scheint häufig weg von der Realität zu sein, wenn wir mal ehrlich unser Leben anschauen. Dass das Gebet sinnvoll und wichtig ist, daran liegt kein Zweifel. Dass es eine große Aufgabe für uns als Christen ist und eine große Macht dahinter steckt, das würde jeder bestätigen. Dass es auch ein Privileg ist, mit Gott, dem Höchsten, zu sprechen zu dürfen, dass das eine Freude ist und ein Privileg, das würde auch jeder zustimmen. Die Frage ist aber, wie sich ein vom Gebet getragenes Leben aufrechterhalten lässt. Und dazu müssen wir uns fragen, wie Paulus das meint, ohne Unterlass zu beten. Vermutlich macht der ein oder andere die Erfahrung, dass Sorgen, Zweifel, Ängste, Nöte, Stress und Zeitmangel uns davon abhalten, mit Gott zu sprechen. Auch die Menschen der Bibel kennen solche Situationen. Ich möchte hier mal von Klagelieder lesen. Jeremia hat die Klagelieder geschrieben. Klagelieder 3, wer mitlesen möchte, Klagelieder 3, Vers 44. Ich lese das jetzt einfach vor, aber ihr dürft gerne mitlesen. Klagelieder 3, Vers 44. Da spricht Jeremia: Du hast dich mit einer Wolke verdeckt, dass kein Gebet hindurchkomme. Klagelieder 3, Vers 44. Und ich fand das so treffend, diese Aussage. Ich fand diese Aussage so treffend. Du hast dich mit einer Wolke verdeckt, dass kein Gebet hindurchkomme. Warum fand ich die so treffend? Weil wir häufig auch das Gefühl haben, dass unser Gebet nur bis zur Zimmerdecke reicht und nicht weiter hinausgeht zu Gott. Wir haben das Gefühl, ich bete, aber ich habe das Gefühl auch, Gott ist nicht da. Oder ich habe nicht das Gefühl, dass mein Gebet zu ihm kommt. Es ist eine Frustration. Und Jeremia beschreibt das hier mit seiner Gedankenwelt. Aber das finde ich so treffend, weil er beschreibt das so als Mensch, so ehrlich. So wie es uns eben auch manchmal geht. Und dann schreibt er weiter, Vers 47. Wir werden gedrückt und geplagt mit Schrecken und Angst. Also, Jeremia hatte kein einfaches Leben. Wir werden gedrückt und geplagt mit Schrecken und Angst. Nee, Jeremia, der hat viel erlebt, viel mitgemacht. Und der schreibt es hier so ehrlich von der Seele. Und ich finde, das beschreibt so auch einfach mal unser Leben. Ja, also wir haben auch Schwierigkeiten, Schrecken und Angst. Auch manchmal diese Frustration im Gebet, dass wir das Gefühl haben, Gott ist weit weg. Oder wir sind weit weg, je nachdem. Auch Jesus hat solche Momente erlebt. Und in dem Moment, in dem es ihm so schlimm ging, hat er sich im Gebet an Gott gewendet. Er hat sich sogar noch, ja, seine Freunde gebeten, hey, betet, betet im Garten Gethsemane. Gut, die Jünger, die hatten da noch nicht so die Ausdauer und sind eingeschlafen. Aber Jesus hat gebetet, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Aber er hat auch gleichzeitig gebetet, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er hat es auf sich genommen. Er hat es auf sich genommen. Er selbst ist am Kreuz gestorben, weil er immer gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Gott, mein Vater, soll geschehen. Er hat den Tod aber gerade dadurch besiegt. Er wurde vom Tod auferweckt. Und das ist unsere Kraft. Darin liegt unsere Kraft, weil er unsere Kraft ist. Römer 8, Vers 34 steht, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Ist das nicht Grund zur Freude? Da dürfen wir Gewissheit haben, auch wenn die Gewissheit gerade flöten gegangen ist. Hier steht sie, schwarz auf weiß. Wir dürfen darin Gewissheit haben, dass Jesus für uns eintritt, zur Rechten Gottes für uns einsteht, dass er uns beisteht. Er vertritt uns wie ein Anwalt und beschützt uns vor den Anschuldigungen Satans. Er ist unser Hohepriester. Das kommt so häufig, nicht häufig, das ist das zentrale Thema des Hebräerbriefes. Jesus, unser Hohepriester. Und deswegen dürfen wir auch, ich hoffe, ihr seid noch in Klagelieder drin, deswegen dürfen wir auch wie Jeremia in Klagelieder Kapitel 3 sprechen. Klagelieder Kapitel 3, Vers 57 bis 58. Klagelieder 3, 57 bis 58. Du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief und sprachst, fürchte dich nicht. Du führst, Herr, meine Sache und erlöst mein Leben. Deswegen, weil Jesus unser Hohepriester ist, dürfen wir wie Jeremia sprechen. Du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief und sprachst, fürchte dich nicht. Du führst, Herr, meine Sache und erlöst mein Leben. Deswegen können wir sagen, nein, nicht zur Zimmerdecke geht unser Gebet. Unsere Gebete gehen gar nicht erst zur Zimmerdecke. Gott ist nämlich um uns. Wir müssen gar nicht zur Zimmerdecke, da oben hinauf. Gott ist bei uns. Deswegen sind unsere Gebete gleich bei Gott. Sofort. Du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief und sprachst, fürchte dich nicht. Du führst, Herr, meine Sache und erlöst mein Leben. Und wenn wir das Gefühl haben, dass unser Gebet nicht würdig erscheint, es in unseren Augen armselig und abgedroschen klingt, dann haben wir die Zusage in Römer, ich fasse das jetzt mit eigenen Worten zusammen, Römer 8, 26, 27. Wer mitschreiben möchte, Römer 8, 26, 27. Die Zusage haben wir dort, dass der Heilige Geist uns mit unaussprechlichen Seufzern vertritt. Wir können eigentlich gar nicht mit Gott reden. Aber wir können es doch, weil Gott selbst durch den Heiligen Geist uns vertritt. Er leitet es direkt weiter. In der Sprache, die wir nicht sprechen können. Der spricht direkt aus unserem Herzen. Unser tiefes Herzensanliegen, das können wir gar nicht formulieren, aber Gott sieht unser Herz und er sieht, was wir brauchen und er sieht auch, wie es uns geht und er leitet das direkt weiter. Das ist ein Bild, dass Gott das einfach dann weiß. Der Heilige Geist vertritt uns. Welche Zusicherung? Eigentlich können wir das auch so sehen, dass Gott immer auf uns zugeht. Er ist immer derjenige, Gott, der auf uns zugeht. Denn Jesus ist unser Hohepriester. Der vertritt uns. Das ist der, also da geht er auf uns zu. Er geht auf uns zu, weil er uns vertritt, weil er für uns einsteht. Das nächste ist, der Heilige Geist sieht unser Herz und bringt unsere Gebete vor Gott. Das ist wieder ein Schritt. Also Gott geht kontinuierlich auf uns zu. Und dennoch holen uns Realität und Alltag schnell wieder ein. Und das ist auch Paulus klar. Ständiges, ja, jetzt müssen wir ja mal weiterdenken. Betet ohne Unterlass. wenn wir jetzt das so verstehen, ständiges, pausenloses, ununterbrochenes Gebet, das ist kaum möglich. Denn man muss ja auch mal schlafen und der Alltag ruft. Der Alltag muss auch erledigt werden. Natürlich kann ich mir mal sagen, jetzt nehme ich mir mal eine Nacht zum Gebet oder so. Klar, aber das kann ich auch nicht pausenlos machen. Also da gibt es einfach Grenzen. Aber das Wichtige ist, es geht Paulus um etwas Wichtiges. Das Leben kann durchdrungen sein vom Gebet. Das kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Paulus ist da erzogen worden mit den jüdischen Gebetszeiten. Das war auch sicherlich eine Hilfe und vielleicht hat der ein oder andere auch eine feste Gebetszeit. Das ist hilfreich. Das kann uns helfen, keine Ahnung, am Abend, am Morgen, am Mittag, nach dem Mittagessen, vorm Schlafengehen, wie auch immer. Feste Gebetszeiten können uns helfen. Sie sind sicherlich eine Hilfe. Aber wir dürfen auch immer daran denken, wir dürfen mit Gott zu jeder Zeit reden. An jedem Ort und zu jeder Zeit. Auf ganz verschiedene Weise können wir zu Gott beten. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Vielleicht tut sich der ein oder andere schwer, sein Gebet immer wieder zu formulieren. Aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel einen Gebetsspaziergang machen. Einfach mal spazieren gehen und mit Gott reden. Der Möglichkeiten gibt es viele und wir dürfen kreativ sein im Gebet. Gott ist kreativ. Er hat alles geschaffen. Deswegen gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie wir einfach mit Gott reden können. Wenn wir die Bibel lesen und wir nehmen uns einen Bibeltext, der für uns wichtig ist, vielleicht unser Lieblingsbibeltext, und dann können wir darüber nachdenken. Das ist auch Gebet. Ja, und vielleicht, ich meine, es gibt immer Dinge zu tun und manchmal ist man so vom Alltag eingenommen, dass man das eine oder andere nicht machen muss, aber wie auch immer nicht die Zeit findet oder was auch immer. Deswegen können wir einfach so einen Bibeltext durch den Tag mit uns tragen und gerade mal immer daran denken, ach ja, jetzt denke ich mal wieder daran. Und wir können ein kurzes Dankgebet sprechen. Danke, lieber Gott, dass du mir diese Zusage gegeben hast. Also, seid kreativ. Die Bibel fordert uns auf, wir dürfen kreativ sein beim Beten. Auch das gemeinschaftliche Gebet hilft. Wir haben den Gebetskreis hier, der sich dienstags trifft, aber vielleicht in der Familie, zur gemeinsamen Andacht. Also das Leben tragen lassen vom Gebet. Darauf kommt es Paulus an. Die neue Genfer Übersetzung formuliert den Satz folgendermaßen: Betet ohne Unterlass, formuliert die neue Genfer Übersetzung, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das war das Zitat. In dem Sinne ruft uns Paulus dazu auf, unser Leben vom Gebet tragen zu lassen. Finde heraus, was dich vom Gebet abhält. Sei ermutigt, dich darin zu entwickeln. Und auch Gebet mal auf ganz verschiedene Weise auszuprobieren. Das Gebet hat die Macht, uns zu verändern. Zeit mit unserem Vater im Himmel ist nie verlorene Zeit. Und jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt. Lasst es uns nicht als Pflicht ansehen. Zeit mit unserem Vater im Himmel ist keine Pflicht, sondern, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber ich erkläre das jetzt. Es geht um Beziehung. Gott möchte mit uns eine Beziehung haben. Mit seinen Kindern. Und eine Beziehung, wenn ich eine Beziehung, das ist bestimmt auch eine Hilfe. Das ist bestimmt eine Hilfe. Ich will das gar nicht in Absprache legen. Aber eine Beziehung, wenn ich eine Beziehung als nur, sagen wir es mal so, nur als Pflicht ansehe, dann ist sie auch sehr stark eingeschränkt. Die Beziehung. Ja, also an die Verheirateten. Wenn ihr eure Beziehung zu eurem Ehepartner als Pflicht anseht, dann ist das eine Beziehung, die eingeschränkt ist. Dann kann sie sich nicht wachsen, entfalten, sondern eine Beziehung ist freiwillig. Und deswegen geht es beim Gebet und bei der Zeit mit unserem Vater um Beziehungspflege. Wir wollen ja mit Gott reden. Er kommt ja auf uns zu, wie wir festgestellt haben. Er geht auf uns zu. Das ist unsere Zusicherung, die wir von Gott haben. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist die dritte Aufforderung. Und da geht's wieder, ich möchte jetzt zum Schluss kommen, aufgrund der Zeit muss ich ein bisschen abkürzen, aber ich möchte noch eine wichtige Sache euch vorlesen. Und zwar ein Zitat von Ellen White. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und das sehe ich jetzt auch als den dritten Punkt an, dass den dritten Punkt jetzt eben zusammenfassen soll. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ellen White schreibt in dem Buch Der bessere Weg zu einem neuen Leben, Seite 106. Je mehr wir über Jesus nachdenken und von ihm sprechen, umso weniger werden wir uns mit uns selbst beschäftigen. Wer sich dagegen ständig um sich selbst dreht, spürt kaum etwas von der Nähe Gottes. Wenn wir es uns zur Gewohnheit machen, Gott für jeden Beweis seiner Fürsorge zu danken, können wir ihn gar nicht aus den Augen verlieren. Welche große Zusicherung. Es geht weiter. Das setzt natürlich voraus, dass wir seine Güte überhaupt wahrnehmen. Die Gaben, mit denen er uns beschenkt, sollten uns nicht so in Anspruch nehmen, dass wir darüber den Geber vergessen. Das ist ein interessanter Gedanke. Also wir sollen uns zwar auch freuen darüber, was Gott uns schenkt, ja, für das tägliche Brot, in Anführungsstrichen, was wir täglich bekommen, um zu leben, aber wir sollen darüber nicht denjenigen vergessen, der es geschenkt hat, Gott. Also es geht weiter. Gott ist wichtiger als alle Gaben. Das müssen sich auch Christen immer wieder sagen lassen, um nicht über dem Vorläufigen das Eigentliche zu vergessen. In den Psalmen heißt es, sie zitiert, nun sollen sie dem Herrn für seine Güte danken, ihn preisen für die wunderbare Rettung. Sie schreibt weiter, es ist wichtig, dass unsere Gebete nicht nur aus Bitten bestehen. Die Gefahr ist groß, dass wir Gott mehr an das erinnern, was wir von ihm erwarten, als dass wir ihm für das danken, was er uns täglich schenkt. Ellen White, Der bessere Weg zu einem neuen Leben, Seite 106. Also, sie macht nochmal hier deutlich, beim Danken ist es auch wieder, Anfangszitat, der Blick auf das Wesentliche fokussieren. Danken ist aber auch ein Umkehrprozess, weil ich mich zu Gott wende. Es geht um Gott. Danken unterstützt den Umkehrprozess zu Gott hin, weil ich mich nicht mehr um mich selber kreise, sondern auf Gott fokussiere. Freuen, beten, danken. Das ist der Wunsch Gottes an uns und für uns. Und weil Gott weiß, dass uns das manchmal wirklich schwer fällt, befähigt er uns in Jesus Christus dazu. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern Jesus ist da, der uns hilft und uns das Nötige dazu gibt. In diesem Sinne wünsche ich euch und mir nach 1. Thessalonicher 5, 16 und bis 18, nach der neuen Genfer Übersetzung: Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Amen. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen oder stehen zu bleiben. Unser Vater im Himmel, wir haben eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen zu dem Gebet, das dein Sohn Jesus gebetet hat, das du uns gelehrt hast. Wir danken dir. Wir danken dir, dass wir vor dich kommen dürfen. Wir danken dir, dass du uns kennst. Und dass du auf uns zugehst und alles möglich machst, um mit uns in Verbindung zu bleiben. Du hast uns erkannt. Im tiefsten Sinne kennst du unsere Herzen, weißt, was uns bewegt und beschäftigt. Wir legen es vor dich hin. Du weißt, dass uns auch Sünde von dir trennt. Und wir wollen dich bitten um Vergebung. Wir danken dir, dass du uns vergibst. Hilf uns auch, dass wir unseren Geschwistern in der Gemeinde und unseren Nächsten vergeben können. Sei du bei uns. Und wir danken dir durch die Worte des Paulus, die du in der Bibel uns hinterlassen hast, für die Worte, die uns herausfordern. Aber du schenkst die Freude. Du schenkst uns die Verbindung zu dir. Du machst alles möglich. Und wir dürfen danken. Hilf uns, das bewusst zu machen, und führe du uns in diesen Umkehrprozess immer wieder, jeden Tag aufs Neue, zu dir hin. Wir legen uns vor dich hin, in deine Hände. In Jesu Namen. Amen. Amen.